Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Das Thema Krieg ist leider zurück in unserem Alltag. Und auch wenn wir in der Schweiz gefühlt weit weg sind davon, trifft es viel von uns, was in der Ukraine oder auch im Nahen Osten passiert. Zusammen mit Friedensforschern fragen wir uns heute, wie endet Krieg eigentlich und wer kann das beeinflussen?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist «Scientainment» mit Daniel Fanslau.
Wie kann aus einem grausamen Krieg ein stabiler Frieden werden? Wie realistisch ist das Ende des Ukraine-Krieges und welche Rolle spielt da die Schweiz auf dem internationalen Parkett? Die Frage klären wir heute mit einem Ukraine-Experten in Kiew, mit einem Blick Kriegsreporter und mit der Frau Dr. Valerie Sticher hier im Durchblickstudio. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich auf das Gespräch.
Frau Sticher, Sie forschen am Institut für Politikwissenschaften von der Uni Zürich zu Krieg und Frieden. Das nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Da kommen wir nachher dann dazu. Was gibt Ihnen Zuversicht, dass es für jeden Krieg, für jeden Konflikt am Schluss auch einen adäquaten Frieden gibt?
Ja, ich glaube, einfach so ein bisschen die längerfristige Perspektive, wenn man sieht, wo Westeuropa heute ist. Oder auch, wenn man reist und vielleicht in Gebiete geht, wo früher Konfliktgebiete sind. Und heute die Menschen eigentlich miteinander wieder ganz normales Zusammenleben haben.
Bevor wir über Frieden reden, müssen wir auch noch über Krieg reden und uns fragen, was gilt überhaupt als Krieg? Ab wann kann man sagen, es herrscht Krieg? Was ist da die Definition davon?
Ja, also man kann so ein bisschen unterscheiden zwischen Konflikt und Krieg. Konflikt, das hat man die ganze Zeit, oder? Es ist auch nicht an und für sich etwas Negatives. Es kommt einfach darauf ab, wie man damit umgeht. So im Fachjargon redet man von einem bewaffneten Konflikt, so ab 25 Toten pro Jahr. Mhm. Und von einem Krieg so ab 1000 Toten. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch wird das natürlich auch ein bisschen fließend verwendet. Und man weiss ja eigentlich schon, wenn man von einem Krieg redet und wenn nicht.
Was können wir grob sagen? Was sind so Faktoren, die für ein Ende von einem Krieg entscheidend sind? Können wir das mal so etwas abstecken?
Also ganz wichtig sind sicher die militärischen Verhältnisse. Mhm. Gibt es eine Seite, die wirklich stark die Oberhand hat? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, eben den Krieg auf eine militärische Art zu beenden? Mhm. Ein anderer wichtiger Faktor ist so die Unterstützung in der Bevölkerung, also die Unterstützung für die Regierung, aber auch die Unterstützung für einen Krieg. Vielleicht so ein bisschen, was gibt es für Verhandlungsmöglichkeiten? Was hat es überhaupt schon vorher für Versuche gegeben, um eben Frieden zu erarbeiten?
Dass ein Krieg zu einem Ende kommt, da sind wir uns glaube grundsätzlich alle einig. Das ist etwas Positives, wenn man es auf der anderen Seite anschaut. Was kann man sagen, wer verliert was bei einem Krieg?
Ja, bei einem Krieg verlieren eigentlich fast alle. Es gibt natürlich auch Profiteure von Krieg. Mhm. Aber am meisten, denke ich, verliert auf jeden Fall die Bevölkerung. Also, wir wissen heute sehr genau den Zusammenhang zwischen Krieg und Gesundheitssystem oder Bildung oder Armut. Gerade wenn wir Kinder zum Beispiel anschauen, können Kinder in die Schule oder nicht, das hat extreme langfristige Auswirkungen. Darum denke ich wirklich, die zivile Bevölkerung ist die, die am stärksten halt auch wirklich leidet unter einem Krieg.
Mhm. Neben dem Verlust von vielen Leben natürlich auch. Kann man das sagen, wie lange das so nachwirkt, so ein Krieg in einer Bevölkerung?
Die längerfristigen Auswirkungen wie vielleicht ganze Generationen von jungen Männern, die fehlen im Wirtschaftssystem oder Kinder, die eben vielleicht nicht in die Schule gehen können. All das hat natürlich jahrzehntelange Auswirkungen.
Es sind aber auch Profiteure angesprochen. Mhm. Wer könnte das sein?
Zum Beispiel Akteure, die eben davon profitieren, dass vielleicht das Regierungssystem nicht mehr, der Staat nicht mehr richtig funktioniert. Kriminelle Gangs zum Beispiel oder auch Leute, zum Beispiel, wo halt das Interesse haben, militärische Waffen zu verkaufen etc. Es gibt so direkte und indirekte Profiteure von der Kriegswirtschaft, nennt man ja auch.
Alle, die den Durchblick übrigens bis jetzt als Podcast gehört haben, können uns neu auch als Video schauen. Ihr findet uns zum Beispiel auf blick.ch oder auch auf YouTube. Und egal, wo ihr uns mitverfolgt, freut uns immer über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Was sind das so Schlüsselerkenntnisse aus der Vergangenheit, wenn man zurückschaut? Was sind so die wichtigsten Faktoren für das Ende von einem Krieg aus der Vergangenheit betrachtet?
Ja, ich glaube, so ein bisschen Entspannung zwischen möchten wir den Krieg möglichst schnell beenden und aber auch etwas, das nachhaltig ist, eine Lösung. Ich denke, vor allem früher hatten wir noch viel mehr so die Elite-Abkommen, wo wirklich die Eliten zusammengesessen sind und etwas verhandelt haben. Mhm. Und da haben wir doch gesehen, dass es nachher auch eben langfristig kann das recht zu Problemen führen, auch gerade wenn es zum Beispiel vielleicht einen Führungswechsel gibt nachher, eine neue Regierung antritt etc. Mhm. Und auch, ich denke, so etwas anderes, wo auch so ein bisschen, wir fokussieren natürlich sehr stark auf Gewalt und ich denke, das ist auch mega wichtig. Gleichzeitig gibt es ja auch die Ursachen für Konflikte und wenn wir die nicht bewältigen, dann wird der Konflikt früher oder später wieder ausbrechen. Mhm. Ich denke, das ist so etwas, wo man jetzt immer mehr halt berücksichtigt, aber auch zum Teil wirklich pragmatisch muss sein und sagen, hey, jetzt müssen wir einfach mal einen Waffenstillstand in Gaza oder so. Mhm.
Sie haben jetzt einen Waffenstillstand angesprochen, Sie haben Abkommen angesprochen, die ausgehandelt werden. Das zeigt, es gibt verschiedene Arten, wie ein Krieg kann beendet werden, auch offiziell zwischen den Kriegsparteien. Da gibt es zum Beispiel die bedingungslose Kapitulation. Und für das ein Beispiel ist natürlich der Zweite Weltkrieg, den wir schnell genauer anschauen.
Es ist der wohl verheerendste Krieg, den die Menschheit bis heute gesehen hat. Der Zweite Weltkrieg. Ausgelöst von einer Mischung aus territorialen Ambitionen, politischer Ideologien, wirtschaftlicher Spannungen und alten Bündnissen, folgend ab dem Angriff von Hitler-Deutschland auf Polen im Herbst 1939 sechs Jahre Krieg. In Europa, Afrika, Asien, in Luft, auf dem Land und auf allen Weltmeeren. Die faschistischen Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan erobern immer mehr Länder um sie herum. Die Alliierten, angeführt von Großbritannien, der Sowjetunion und deswegen auch den USA, heben dagegen. Und erobern die Gebiete unter immensen Verlust zurück. Weil Hitler-Deutschland nicht aufgibt, bleibt den Alliierten in Europa schlussendlich nur die Eroberung vom ursprünglichen Aggressor bis nach Berlin. Die Kapitulation von Japan erzwingt Amerika im Herbst 1945 erst durch den Einsatz von einer neuen Waffe. Es sind die Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Der globale Konflikt, der sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, fordert nach Schätzungen zwischen 70 und 90 Millionen Tote. Auf ziviler wie auch militärischer Seite. Und besonders Europa muss in den Folgejahren zu grossen Teilen wieder aufgebaut werden.
Kann man eigentlich sagen, dass die meisten Kriege genau so aufhören mit einer Kapitulation?
Eigentlich immer weniger Kriege hören mit einer Kapitulation auf. Mhm. Was man doch oft sieht, ist einfach Kriege, die so ein bisschen aufhören, aber dann so ein bisschen simmern weiter und nicht richtig beendet sind, ist dann natürlich Gefahr da, dass die wieder eskalieren später. Mhm. Ich glaube, was man so ein bisschen probiert, ist halt wirklich Friedensabkommen zu erreichen, die auch so ein bisschen die Ursachen angehen und so ein bisschen längerfristige Lösungen zu erarbeiten.
Ein Waffenstillstand, den Sie angesprochen haben, jetzt gerade, der dann wieder aufkommen kann, dass wieder neue Kriegshandlungen übergeht. Ein Beispiel dafür wäre der Koreakrieg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die koreanische Halbinsel in zwei Hälften geteilt. Ein sowjetisch besetzter Norden, der an China grenzt, und an von den Amerikanern besetzten Süden. Bald wird klar, beide Koreas sehen sich als einzig rechtmäßiger Staat auf der Halbinsel. 1950 kommt es zum Krieg zwischen dem Norden, der sich mit China verbündet, und dem Süden, der von den USA und später auch UN-Truppen unterstützt wird. Gerade mal 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg befürchten viele schon der dritte. Mehr als 20 Länder sind involviert. Mit Unterstützung der jeweiligen Verbündeten schaffen es beide Koreas nacheinander, den Gegner fast vollständig zu erobern, werden aber wieder zurückgeworfen, zurück an Anfangspunkt, der berühmte 38. Breitengrad. Rund um das Gebiet liefern sich die beiden Seiten darauf ab, 2 Jahre lang einen verlustreichen Stellungskrieg. Und 2 Jahre gehen dann auch die Verhandlungen, bis im Sommer 1953 ein Abkommen zum Waffenstillstand unterzeichnet wird. Die Grenzen bleiben praktisch die gleichen wie vor dem Krieg. Ihr Leben verloren haben dafür laut Schätzungen etwa 1 Million Soldaten und 3 Millionen Zivilisten. Ein Friedensabkommen ist aber bis heute nie formell unterzeichnet worden. Formell sind Nord- und Südkorea also bis heute, mehr als 70 Jahre später, immer noch im Kriegszustand.
Eben der Koreakrieg ist eigentlich so ein eingefrorener Krieg. Andere Konflikte werden mit einem Friedensvertrag abgeschlossen. Was sind die Bedingungen, dass ein Friedensvertrag dann eben auch kann andauern kann und nicht wieder der Krieg von neuem aufflammt?
Ich denke, eine Bedingung ist sicher, also man muss anschauen, unter welchen Bedingungen das eben ein Friedensvertrag verhandelt worden ist. Ist eine Partei wirklich ganz stark unter Druck gesetzt worden und hat einfach etwas müssen unterschreiben, damit es nicht irgendwie einen Angriff gibt oder so. Haben wir in Darfur beispielsweise gesehen, das ist nachher einfach ein Papier, das unterzeichnet ist, hat aber keinen Wert eigentlich. Mhm. Das heisst sicher so ein bisschen die Ownership der Konfliktparteien, aber auch so ein bisschen realistische Ziele, ein gutes Monitoring-System, das man halt wirklich überwacht oder auch kann oft durch Drittparteien begleitet, kann feststellen, werden so Zwischenziele erreicht und ist es auf dem richtigen Weg oder muss man da intervenieren? Das sind so ein paar von den Bedingungen.
Es nimmt sich mal wundern, wie Sie eigentlich Ihre Forschung betreiben. Sie macht das nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also, können Sie uns da einen kleinen Einblick geben, ein konkretes Beispiel, wie Sie Ihrer Forschung vorgehen?
Ja, also ein Projekt, das ich zusammen mit den Leuten von der ETH Zürich und von der Uni Zürich mache, ist so ein interdisziplinäres Projekt, wo wir schauen, wie können wir Deep Learning mit Satellitenbildern kombinieren, um eben Konfliktereignisse schnell zu erkennen. Ist noch recht in den Anfängen des Projekts, aber längerfristig könnte man das dann eben zum Beispiel einsetzen, um zu schauen, werden Waffenstillstände eingehalten oder auch so ein bisschen Früherkennung von Gewaltereignissen, damit man dann eben auch schneller handeln kann.
Auf was schauen Sie denn in einem Satellitenbild oder auch die Maschinen, die Sie trainieren? Auf was achten die?
Also in diesem spezifischen Projekt geht es jetzt darum, wirklich Schäden an Gebäuden zu erkennen. Also jetzt in der Ukraine beispielsweise, wo sind Gebäude zerstört worden.
Einer, der seit zwei Jahren regelmässig an die Front reist, ist der Blick Ausland-Reporter Samuel Schumacher. Er sagt, die Lage in der Ukraine die ist prekär.
Am Anfang des Krieges hat man in der Ukraine eine grosse Hoffnung und auch eine grosse Überzeugung gespürt von den Soldatinnen und Soldaten, dass sie den Krieg werden gewinnen und die Russen aus ihrem Land werden werfen. Die grosse Hoffnung ist jetzt, zwei Jahre nach dem Start des Krieges, einer grossen Ernüchterung gewichen. Wenn man jetzt an der Front unterwegs ist, und ich war vor drei Monaten zuletzt in der Ukraine, dann sieht man, dass mehr und mehr von diesen Brigaden, von diesen Truppen, die die Ukraine in dieser Gegend stationiert hat, damit beschäftigt sind, Befestigungen zu bauen, sich zum Teil einzubuddeln mit Schaufeln, mit schweren Gerätschaften. Und man merkt so ein bisschen, es ist ein Stillstand an dieser Front. Es passiert eigentlich nicht mehr wirklich viel. Der Mut und auch die Zuversicht, dass man wieder russische Gebiete zurückerobern kann, der ist eigentlich verschwunden. Und man versteckt sich jetzt fast so ein bisschen. Man graben sich ein. Man hofft, dass es zwar nicht passiert, aber man hat grosse Angst vor einer nächsten russischen Grossoffensive, die jederzeit anfangen könnte. Die Menschen, die immer noch ausharren in diesen Dörfern und in diesen Städten entlang der Front, die leben in einer Welt, die inzwischen aussieht wie irgendwie die Welt in so einem apokalyptischen Weltuntergangs-Zombie-Computerspiel. Die Zerstörung ist gewaltig. Viele von diesen Strassen sind kaum noch befahrbar mit den Autos, die wir hier beispielsweise bei uns in der Schweiz mit herumfahren. Viele Häuser sind zerstört. In der Nacht brennen keine Strassenlaternen mehr und man darf zum Beispiel auch nicht mehr mit Fernlicht, also mit dem Scheinwerfer, umfahren. Und zwar darum, weil man jedes Mal, wenn man mit dem Scheinwerfer angestellt umfährt, ein potenzielles Ziel darstellt für russische Drohnenangriffe.
Was es bräuchte für Friedensverhandlungen und wie sich die aktuelle Kriegslage präsentiert, über das konnte ich mit Simon Schlegel reden. Er lebt seit vielen Jahren in der Ukraine und analysiert von Kiew aus den Verlauf des Krieges und wie lange die beiden Parteien noch im Stand sind, den Konflikt weiterzuführen.
Um jetzt nur zu verteidigen, hat die Ukraine schon natürlich einen sehr viel tieferen Verbrauch von Munition. Es braucht auch weniger Soldaten, wenn man einfach die Linie heben muss, als wenn man angreifen und Gebiet zurückgewinnen will, wie das die Ukraine ja letzten Sommer erfolglos leider versucht hat. Wenn jetzt so eine sehr starke Verteidigungshaltung eintritt für die Ukraine, ist das möglich, dass man das gewisse Zeit kann durchheben kann, bis dann vielleicht eben auch wieder mehr Munition zur Verfügung steht. Beide Parteien wollen sich gegenseitig signalisieren, dass sie eine längere Schnur haben. Und es kommt sehr stark auf die Unterstützung aus dem Westen darauf an. Aber wenn die Unterstützung hebt, ist es auch möglich, dass die Ukraine dem Angriffskrieg noch lange standhält. Mhm.
Zum militärischen Bestand braucht es auch die politischen Allianzen, gerade mit den NATO- und EU-Staaten. Wie wichtig sind die? Könnte die Ukraine ohne zum Beispiel die Unterstützung der USA weiter bestehen? Wie schätzt sie das ein?
Ja, die Unterstützung ist sehr wichtig. Ohne die Unterstützung von den USA, die jetzt wirklich auch in Frage steht, wird die Luft sehr dünn für die Ukraine. Das ist ganz klar. Die USA kann Waffen liefern in Mengen und auch es gibt gewisse Systeme, die Europäer nicht können ersetzen können, die nur die Amerikaner können liefern im Moment. Wenn die Amerikaner jetzt keine Finanzierung für die Ukraine verabschieden, dann nachher fehlt ein grosser Teil von dem, wo die Ukraine bis jetzt erhalten hat. Die Europäer werden weiterhin das Interesse zu haben, einen grossen Teil von dem zu übernehmen. Aber bis Europa in der Lage ist, das selber herzustellen oder auch das Geld auftreibt, um das von den Amerikanern kaufen, was ja weiterhin möglich wäre, vergeht eine gewisse Zeit. Und diese Zeit ist einfach gefährlich. Das ist eine Zeit, wo Russland ganz klar eine Überhand hat. Und in dieser Zeit könnte sein, dass die ukrainische Verteidigung stellenweise oder sogar die ganze Front überwältigt wird. Und das ist gefährlich.
Frau Dr. Sticher, kann man das abschätzen? Wie sehr spekuliert Russland vielleicht darauf, dass so eine Allianz mit anderen westlichen Ländern versagt bei der Ukraine? Oder wie wichtig ist das bei einem Ende von einem Krieg, dass plötzlich Verbündete nicht mehr hinter einem stehen?
Ja, das ist natürlich sehr wichtig, dass die Allianzen haben. Und man sieht auch, so ein bisschen, man nennt das so ein bisschen War Fatigue in der Bevölkerung. Zum Beispiel in den USA sieht man das jetzt sehr stark, dass das ein grosses Thema ist. Ja, soll man nicht noch all die Gelder reinpumpen? Vor allem, wenn man nicht realistisch findet, dass die Ukraine gewinnt. Mhm. Und das ist natürlich nachher so ein self-fulfilling prophecy. Also das ist ja etwas, wenn man das nicht unterstützt, dann wird es auch nicht funktionieren. Mhm.
Ja, aus westlicher Sicht wünschen sich ja viele Leute Friedensverhandlungen in der Ukraine mit Russland oder generell, dass in diesem Konflikt etwas passiert. Der Ukraine-Experte Simon Schlegel kennt aber auch die Hindernisse, um alle an den Verhandlungstisch zu bringen.
Das größte Hindernis im Moment ist, dass keine von beiden Parteien ein grosses Interesse hat, im Moment an den Verhandlungstisch zu gehen, weil die Forderungen von der jeweiligen Gegenseite sich gegenseitig ausschliessen. Also Russland fordert ja eigentlich die Territorien, die sie jetzt besetzt, dass die Ukraine die muss abtreten muss. Es hat auch für die Gebiete, die nicht besetzt sind, grosse Forderungen, dass die müsste dann eine neutrale Haltung einnehmen, das heißt, man müsste die Verfassung ändern in der Ukraine. Und dass Russland mehr oder weniger in Zukunft kann mitbestimmen, wie viel Militär und welche Waffensysteme in diesem Gebiet dürften sein. Und das ist natürlich für die Ukraine wie ein bisschen eine Kapitulation auf Raten. Wenn sie das eingehen würde, würde man dann quasi Russland die Möglichkeit geben, sobald Moskau nicht einverstanden ist, mit wie sich die Ukraine entwickelt, dass sie wieder militärisch eingreifen könnte und dass die Ukraine dann eine viel schwächere Ausgangssituation hätte. Und darum ist Kiew im Moment auch überhaupt nicht interessiert an solchen Verhandlungen. Kiew hat das Gefühl, sie können mit der Zeit wieder eine stärkere militärische Position erreichen und dann auch eine stärkere Position haben zum Verhandeln. Im Moment ist es auch so, dass Russland am liebsten eigentlich mit den USA über das Schicksal der Ukraine verhandeln würde. Das würde auch in die Erzählung gut hineinpassen, dass die Ukraine eigentlich kein souveräner Staat ist und nie war, sondern dass das ein Marionettenregime vom Westen ist. Und die westlichen Länder haben grosse Vorbehalte über das Schicksal der Ukraine Moskau zu verhandeln. Was aber sicher glaube ich, der Fall wäre, wenn die Verhandlungen losgehen, ist, dass es eine Diskussion muss geben zwischen Russland und den NATO-Staaten über die zukünftige Sicherheitsarchitektur in Europa. Und die Ukraine hat auch noch das Ziel, möglichst viele Länder außerhalb von Europa hinter sich zu bringen. Hinter dem 10-Punkte-Plan, wo der Präsident Zelensky schon mehr als ein Jahr vertritt, dort innen ist unter anderem eben die Wiederherstellung von der territorialen Integrität ein wichtiger Punkt. Und eine wichtige Anstrengung von der Ukraine ist, dass möglichst viele Länder von außerhalb von Europa sich hinter den Plan stellen und dass man die überzeugen kann, dass wenn der Grundsatz gebrochen wird, dass man mit Waffengewalt keine Grenzen verschieben darf, dass das nicht nur für Europa eine gefährliche Zukunft bedeutet, sondern auch für die ganze Welt. Und das ist etwas, glaube ich, wo schon noch Potenzial besteht für die Ukrainer, auch Länder in Afrika, in Asien und in Lateinamerika zu überzeugen, dass es da wirklich um ein wichtiges und ein zukunftsweisendes Prinzip geht, dass man nicht durch eine Aggression Grenzen verschieben auf der Welt, dass sonst die Stabilität von unserer Welt unter einem grossen Fragezeichen steht.
Frau Sticher, wäre das eine Chance in dem Ukraine-Krieg, neben allem Elend und Leid, das er verursacht, dass damit wie eine neue Grundlage geschaffen wird, eigentlich ein Präzedenzfall, dass eben, wie Herr Schläger sagt, Grenzen nicht mit Gewalt, mit Waffengewalt, mit Krieg dürfen verschoben werden?
Ja, ich verstehe es eher so, dass wir schauen müssen, dass das nicht passiert. Also ich denke, der Grundsatz gibt es. Aber jetzt geht es ein bisschen darum, wie viel sind wir bereit einzusetzen, dass der Grundsatz nicht verletzt wird. Mhm.
Historische Vergleiche sind immer schwierig. Der Simon Schlegel nennt trotzdem einerseits den Ersten Weltkrieg, wo der Krieg dann irgendwann wegen der wirtschaftlichen Last zu einem Ende gekommen ist, und andererseits auch ein historisches Beispiel als Vergleich zum Ukraine-Krieg, den wir auch schon besprochen haben.
Das andere historische Szenario, das manchmal umgebaut wird, ist der Ausgang des Koreakriegs. Dort ist es nicht zu einem Friedensvertrag gekommen, wo die neue Situation in internationales Recht irgendwie übertreibt, sondern es ist zu einem militärischen Pakt gekommen, und es sind militärische Kommandeure gewesen, die diese Verhandlungen geführt haben und nicht Politiker mit einem politischen Mandat. Es ist eine Waffenstillstandslinie, die sehr argwöhnisch von beiden Seiten bewacht wird, und das ist etwas, wo darum immer wieder umgebaut wird, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass gewählte Regierung aus der Ukraine, wie die vom Präsident Zelensky, irgendwann das Gefühl hätte, sie hätte das Mandat vom ukrainischen Volk zum Territorium abtreten. Das wäre in jedem Fall sehr unpopulär, und sehr wahrscheinlich würde das zu Gewalt führen innerhalb von der Ukraine oder zu einem Zerbruch von der zentralen Regierung. Und darum könnte es gut sein, dass sich keine Regierung das getraut, und dass, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, dass dann die militärische Führung wird sagen, wir haben alles gemacht, und um jetzt nicht weiter Territorium verlieren, gehen wir einen Waffenstillstand ein, und dass der Waffenstillstand dann mit den Jahren zu einer de facto Grenze wird und dass die jeweiligen Teile dann aus verschiedenen geopolitischen Lagern versorgt werden und unterstützt werden.
Also es ist auf jeden Fall spannend, in die Vergangenheit zurückzuschauen, um für die Zukunft zu lernen. Der Erste Weltkrieg, den ich vorher auch schon angesprochen habe, wo wirklich eigentlich innenpolitisch auch Widerstand gewachsen ist, der Druck gewachsen ist, letztendlich eben wirtschaftlich, man sich den Krieg nicht mehr leisten konnte. Könnte es sein, dass vielleicht auch in Russland so ein ähnliches Szenario passiert, dass der Druck von innen so gross ist, dass der Krieg irgendwann beendet wird?
Also ich meine, es ist ein mögliches Szenario. Ich halte es jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, einfach weil die russische Regierung so stark, also einerseits die Medienlandschaft dominiert und auch Oppositionelle unterdrückt. Das haben wir jetzt alle gerade wieder gesehen. Darum, ich halte es relativ für unwahrscheinlich, dass jetzt da genug hoher Druck genau angebracht wird, dass das der entscheidende Faktor wird sein.
Jetzt historisch gesehen hat die Schweiz mit ihrer Neutralität schon immer eine wichtige Rolle gespielt, wenn es darum geht, zwischen den verfeindeten Parteien zu vermitteln. Oder sagen wir mal so, wir haben zumindest gerne das Gefühl in der Schweiz, dass wir da eine grosse Rolle spielen. Ist das wirklich so, dass da die Schweiz auf dem internationalen Parkett so eine wichtige Rolle einnimmt?
Ich glaube, die Schweiz spielt eine wichtige Rolle, aber ich würde nicht sagen, eine grosse Rolle. Die Schweiz hat eine Nischenrolle, wo sie einerseits als Vermittlerin, aber sehr viel mehr noch halt hinter den Kulissen so als Unterstützerin von Friedensprozessen ihre Dienste anbietet. Und viel von dem sieht man vielleicht auch nicht. Viel von dem ist auch einfach Expertenwissen, Expertinnen, die Verhandlungen unterstützen oder kleinere Dialoge führen, die extrem eine wichtige Rolle hat, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt jetzt zu einem Handschütteln von der Regierungsmacht führt.
Gerade Neutralität wird damit ins Feld geführt, dass das so wichtig sei. Spürt Sie das selber auch vielleicht in Ihrer Forschung, wenn es um den Frieden geht, dass wenn Sie aus der Schweiz kommen, dass Ihnen vielleicht gewisse Türen noch eher aufgehen?
Ja, ich denke, das ist immer, das ist schon ein Vorteil. Wenn man jetzt von der Schweiz kommt, wird man schon sehr anders wahrgenommen, als jetzt, wenn man zum Beispiel aus den USA kommt. Mhm. Neutralität ist sicher nicht der einzige Faktor und eben wird zum Teil auch ein bisschen hochgespielt. Ich denke, die Schweiz ist auch sehr eine diskrete Akteurin, stellt Ressourcen zur Verfügung, ohne den Inhalt zu diktieren, hat viel Expertisewissen, und das ist gerade so wichtig jetzt auf der internationalen Bühne. Aber sicher Neutralität im Ruf, das ist wichtig.
Gibt es konkret ein Beispiel aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart, wo die Schweiz da am Vermitteln ist oder war?
Es gibt verschiedene Beispiele. Ich denke, eines der neueren Beispiele ist jetzt in Mosambik zwischen der Regierung und RENAMO hat man Friedensprozess unterstützt und vermittelt. Zum Beispiel in Kolumbien der Prozess zwischen der Regierung und der FARC-Rebellenorganisation, wo man die Verhandlungen unterstützt hat. Ja, das sind so ein paar Beispiele. Mhm.
Wie die Schweiz als Vermittlerin im aktuellen Konflikt in der Ukraine wahrgenommen wird, das beantwortet uns nochmal der Ukraine-Experte Simon Schlegel aus Kiew.
Die Schweiz ist nicht völlig unbedeutend. Die Schweiz hat im humanitären Bereich sicher eine gewisse Rolle. Die Schweiz hat 100 Millionen Franken gegeben für Minenräumung. Das ist ein grosser Betrag und ein wichtiges Feld, um sich zu betätigen. Und die Schweiz ist natürlich jetzt, seit Zelensky in Davos war und in Bern war, nochmal mehr sichtbar in diesem Konflikt, auch weil sie jetzt die Rolle übernimmt, dass sie versucht, jetzt den Friedensprozess von der ukrainischen Seite her voranzutreiben. Das überdeckt jetzt viele von den sehr genervten Reaktionen aus der Ukraine aus dem ersten Kriegsjahr, wo die Schweiz selber keine Waffen geliefert hat und auch Deutschland und Italien verboten hat, die Waffen, die in der Schweiz produziert worden sind und könnten in der Ukraine geliefert werden, verboten hat, dass die geliefert worden sind. Das hat natürlich zu sehr starken Stirnrunzeln geführt. Es hat jetzt vielleicht ein bisschen einen Beitrag dazu, dass die Schweiz als glaubwürdiger Mediator gesehen wird. Allerdings war auch Russland nicht happy gewesen, darüber, wie die Schweiz die Sanktionen mit übernommen hat. Das heisst, die Schweiz hat eigentlich auf beiden Seiten ein bisschen Reibungen verursacht und ist vielleicht darum jetzt tatsächlich in einer Lage, wo sie mit einer gewissen Glaubwürdigkeit kann auftreten kann. Allerdings, dass Russland irgendwann bei denen oder dass irgendeine Form von einer russischen Beteiligung bei den Friedensverhandlungen in näherer Zukunft zu beobachten ist, das ist sehr fragwürdig.
Also die Schweiz ist da mit der Neutralität immer in einer gewissen Knautschzone rein, zwischen den Verhandlungsparteien, da wird einmal links und rechts vielleicht ein Fehler gemacht. Was sind so die grössten Probleme, die die Schweiz hat als Friedensförderin?
Ja, ich glaube, wenn man nicht aneckt, wenn man auf beiden Seiten aneckt, ist schon mal vielleicht nicht das allerschlechteste Zeichen. Aha. Ich glaube, es ist einfach extrem schwierig, Konflikt zu vermitteln. Und es ist extrem schwierig, eine Lösung zu finden, wenn der Konflikt so eskaliert, dass es zu Gewalt kommt, zu einem Krieg kommt. Die geopolitische Lage ist sicher nicht begünstigend. Es hat sich auch noch mal verschlechtert in den letzten Jahren. Das sind so ein paar Faktoren. Und natürlich, es braucht einfach langfristige Lösungen. Die Schweiz hat eine relativ eher längerfristige Sicht als jetzt andere Länder, aber ja, dann muss man trotzdem ein bisschen langen Atem haben.
Dann kommen wir von der Schweiz zu unserer Ausgangsfrage, wie endet Krieg? Und Sie haben das gesagt, jeder Krieg, jeder Konflikt hat das Gefühl, das sei sehr individuell. Kann man trotzdem sagen, es gibt so drei wichtigste Faktoren, wie ein Krieg zu einem Ende kommt? So als Abschluss von dieser Folge.
Ja, ich würde sagen, die drei wichtigsten Faktoren sind sicher eben die militärischen Verhältnisse, die Unterstützung in der Bevölkerung und dann so ein bisschen die Allianzen, so die internationale Gemeinschaft, inwiefern ist man bereit, eine Lösung zu tragen, inwiefern hat man ähnliche Vorstellungen von was eine nachhaltige Lösung kann sein. Mhm. Am Schluss ist es immer die Konfliktparteien selber, die die Lösung tragen müssen, aber die Unterstützung muss da sein und das ist sicher ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor.
Mhm. Da haben wir eben gesehen, dass die Bedingungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine noch nicht erfüllt sind, dass die Parteien eben noch nicht bereit sind, an runden Tisch hinzusitzen. Wir haben aber auch gesehen, dass die Schweiz eben die Möglichkeiten kann schaffen, dass so Gespräche stattfinden. Etwas, was ich noch spannend finde, der Steven Pinker, Professor für Psychologie an der Harvard University, er hat eine These aufgestellt, ist ein bisschen umstritten, dass es noch nie in der Geschichte der Welt, in der Geschichte der Menschheit, so wenig Gewalt gegeben hat wie heute. Also wir leben eigentlich in einer der friedlichsten Zeiten, die es gäbe. Finden Sie so einen Vergleich legitim, um sich nicht deprimieren zu lassen, auch vor allem, was man mitbekommt von der ganzen Welt, oder ist es doch auch ein bisschen zynisch?
Ich glaube, zynisch nicht, aber man muss schon ein bisschen im Kontext sehen. Ich glaube, es geht dort mehr auch so ein bisschen im Alltag. Wie sicher fühlen wir uns im Alltag? Und es gibt sehr viele Orte auf dieser Welt, wo wir heute einfach sehr ein sicheres Leben haben. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Gleichzeitig ja, gibt es so viele Kriege, die uns auch Sorgen machen, eben als internationale Gemeinschaft. Ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld. Man muss es schon auch sehen, was haben wir erreicht und auf was müssen wir unseren Fokus jetzt legen und probieren, das noch zu verbessern. Mhm.
Danke, Frau Stricher, dass Sie heute da waren, auch mit Ihrer Expertise. Merci vielmals.
Danke vielmals fürs Gespräch.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns eben wie immer über ein Abo oder ein Like in eurer Audio-App, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Zum Beispiel das nächste Mal, wenn wir der Frage nachgehen, wenn das uns die künstliche Intelligenz überholt. Was das für unsere Arbeitsplätze bedeutet, für unsere Kultur, ja für uns als menschliche Spezies. Das dann in der nächsten Durchblick-Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.